In gut zwei Wochen feiern wir alle einen wichtigen Geburtstag. 75 Jahre Grundgesetz. 1949 wurde es von seinen klugen Müttern und Vätern geschaffen und gilt, obwohl zunächst nur als Provisorium für den westlichen Teil Deutschlands gedacht, bis heute. Das hat einen guten Grund. Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde auf eine gemeinsame neue Verfassung verzichtet. Das Grundgesetz war schlicht zu gut und hatte sich bewährt. Es führte das Land aus der Zeit nationalsozialistischen Unrechts und bildete vom ersten Tag an das stabile Fundament unserer Demokratie. Doch wie sieht es heute aus? Erst am Wochenende gab es wieder schockierende Angriffe auf Politiker und Wahlstände verschiedener Parteien. Ist das Grundgesetz immer noch gut genug? Kann es Identität stiften, die Demokratie schützen und auch seine Vertreterinnen und Vertreter? 75 Jahre Grundgesetz, Fundament der Demokratie. Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und ich freue mich auf meine Gäste. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP und Professorin Angelika Nussberger, Verfassungsjuristin von der Universität Köln und ehemalige Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Willkommen Ihnen beiden hier im Studio. Herr Buschmann, wir feiern also bald das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes. Wenn ein Jubilar erstmal so ein Alter erreicht hat, dann ist man ja milder gestimmt. Man schaut aber auch ein bisschen genauer auf den Zustand. Lassen Sie uns das hier auch mal so halten. Wie sieht es also aus? Wie steht es um unser Grundgesetz und auch um unsere Demokratie aktuell?
Also grundsätzlich finde ich erstmal, ist das ein sehr fröhliches und glückliches Jubiläum. Man muss sich ja mal überlegen, unter welchen Umständen das Grundgesetz geschrieben worden ist. Also der Zweite Weltkrieg war noch nicht lange vorbei. Die Leute hatten noch gar nicht genug Wohnraum. Wir hatten zum Teil anarchische Zustände in den Jahren davor. Und dann traut man sich etwas, nicht nur irgendeine Verfassung zu schreiben, sondern man traut sich, eine Verfassung zu schreiben, die wirklich Neuland betritt, mit so neuen mächtigen Akteuren wie dem Bundesverfassungsgericht. Denn so mächtiges Verfassungsgericht, da sucht man Vergebensbeispiele in der damaligen Zeit. Man beginnt mit einer programmatischen Erklärung, die mehr ist als Programm, sondern alle staatliche Gewalt bindet, wie die Würde des Menschen ist unantastbar, nachdem man wenige Jahre zuvor wirklich das krasse Gegenteil erlebt hat. Das war mutig. Und nach 75 Jahren kann man sagen, Gott sei Dank gab es diesen Mut, weil das Grundgesetz ist eine Erfolgsgeschichte. Wir leben trotz aller Schwächen, die unsere Gegenwart hat, die unser Staat hat, der eben Menschenwerk ist und alles Menschenwerk ist fehlbar, in dem demokratischsten, freiheitlichsten, auch wohlhabendsten Staat, den es hier auf deutschem Boden gab. Und das ist eigentlich eine schöne Bilanz für so ein Jubilar wie das Grundgesetz.
Das ist ein sehr juristisch-historischer Blick zurück. Ist es dennoch ein Geburtstag, den wir in diesem Jahr feiern, wo wir aufmerksamer hinschauen müssen als in den Jahren zuvor?
Also ich glaube, wir müssen uns vor einem hüten. Ich beschreibe das mal, also es ist ein Gedanke, wie ich den so in der Schule kennengelernt habe. Da war so ein bisschen das vereinfachte Geschichtsbild. Es gab irgendwie die Weimarer Republik. Die hatte die Weimarer Verfassung und weil die so 3-4 technische Fehlkonstruktionen angeblich enthielt, ist da was schiefgegangen mit dem Dritten Reich und jetzt sind wir alle schlauer und haben diese technischen Probleme beseitigt und das Grundgesetz hätte uns jetzt quasi auf Erfolg, Stabilität programmiert, als ob so ein Staat eine Maschine ist und wenn wir die richtige Lochkarte da reingeben, dann kann nichts mehr schiefgehen. Das ist natürlich eine Fehlvorstellung. Man darf nicht erwarten, dass eine gute Verfassung alleine ausreicht, damit Demokratie funktioniert, sondern heute gilt nach wie vor das Gleiche, was auch in Weimar gegolten hat. Demokratie funktioniert nicht ohne Demokraten. Wenn wir zu wenig Demokraten haben, dann wird auch das Grundgesetz irgendwann in Probleme geraten, sondern wir müssen gemeinsam mit einer guten, ausgewogenen, ausgeklügelten demokratischen Verfassung, aber auch einer, ich sag mal, demokratischen Kultur als Bürger dahinterstehen. Nur wenn das miteinander interagiert und wir diese wunderbaren Institutionen auch nutzen, und das muss gar nicht immer harmonisch sein, da soll man auch streiten, da darf es auch mal ein bisschen stinken und qualmen, ja, weil wir halt nicht immer bei allen Dingen alle einer Meinung sein können in der Demokratie, das soll auch gar nicht so sein, aber das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Das Grundgesetz ist nicht dazu da, um eine Maschine zu programmieren und wir alle können uns zurücklehnen als Zuschauer, sondern das Grundgesetz lädt uns ein zur aktiven Gestaltung unseres Gemeinwesens.
Inwiefern wir eine demokratische Kultur erhalten und fördern können, das wollen wir uns auch noch anschauen, Frau Nussberger. Man lernt ja im Jurastudium, dass das Grundgesetz sei ein Importschlager, Exportschlager für Deutschland gewesen. Das Grundgesetz gilt in der Tat ja auch vielen anderen als Vorbild, vielen anderen Staaten, die sich später erst gegründet haben. Worum besteht eigentlich dieser Vorbildcharakter genau?
In einzelnen Institutionen. Herr Buschmann hat ja schon das Bundesverfassungsgericht erwähnt. Das ist eine Institution, die man sich so überlegt hat und die in der Tat viele Nachahmer gefunden hat. Allerdings sieht man dann auch, nicht alles, nicht jeder Samen, den man sät, geht auch so auf, wie man sich's vorgestellt hat. Gerade die Verfassungsgerichte sind ja jetzt auch in eine große Krise geraten, nachdem man in den 90er Jahren gedacht hat, da hat man etwas Wunderbares, was man einfach nur kopieren muss, und dann hat man da einen Machtbalancefaktor, der alles zusammenhält. Jetzt sieht man, dass dem nicht so ist. Aber so einzelne Elemente des Grundgesetzes waren in der Tat Elemente, die gerne anderswo aufgegriffen worden ist. Auch so ein Beispiel, was jetzt vielleicht etwas exotisch klingt, aber der deutsche Föderalismus wurde im Prinzip im Grundgedanken in Russland kopiert. Das klingt jetzt sehr eigenartig, wenn man anschaut, was draus geworden ist. Aber dieses Modell hat man tatsächlich erst einmal übernehmen wollen.
Sie haben die Rolle des Verfassungsgerichts angesprochen, als Wächter über die Verfassung, Schützer der Demokratie. Das Grundgericht schützt auch den Einzelnen vor Übergriffen durch den Staat. Verfassungsjuristen sprechen da von Abwehrrechten. Jeder soll sich im Prinzip frei politisch unter anderem engagieren können, ohne vom Staat daran gehindert zu werden. Jetzt im Europawahlkampf erleben wir aber gerade, dass es gewalttätige Übergriffe auf politisch Andersdenkende gibt. Da ist jetzt nicht der Staat dran schuld, aber was für eine Pflicht trifft den Staat eigentlich, so etwas zu verhindern? Weil wir haben gerade darüber gesprochen, gibt es keine Demokraten, dann kann es mit der Demokratie auch nicht funktionieren. Und wenn sich keiner traut, sich vielleicht politisch zu engagieren, kann es mit der Demokratie doch auch nicht so richtig gelingen, oder?
Ja, der Staat hat eben nicht nur eine Abwehrfunktion, sondern auch eine Schutzfunktion. Also Freiheiten, die sind ja auch nicht einfach da, die muss man auch leben. Und wenn man sie nicht leben kann, weil andere es verhindern, dann muss der Staat eben auch eingreifen und muss ermöglichen, dass man seine Freiheiten auch durchsetzen und umsetzen kann. Und das sehen wir immer wieder in vielen Zusammenhängen. Da ist der Staat gefordert. Also wir sehen nicht nur diese Abwehrdimension der Grundrechte, sondern ganz stark auch die Schutzdimension. Übrigens nicht nur bei den Freiheitsrechten, sondern auch die Menschenwürde hat eine Schutzfunktion, in dem eben ein Existenzminimum gewährleistet werden muss. Bei anderen Rechten können wir das auch sehen. Der Staat muss nicht nur derjenige sein, der nicht eingreift, sondern er muss auch positiv schützen.
Herr Buschmann, wie blicken Sie auf die Vorgänge vom Wochenende? Ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung gelesen, dass jetzt gefordert wird, dass der Staat stärker auch eingreifen muss und dass es man nicht mehr dabei belassen kann, das alles zu bedauern, was da passiert. Also inwiefern muss der Staat jetzt handeln, um demokratisches Tun auch in Wahlkämpfen wieder stärker zu schützen?
Also erste Antwort ist, es wird manchmal immer versucht, so einen Gegensatz aufzuziehen zwischen Grundrechten als Abwehrrechten und der Schutzfunktion des Staates. In Wahrheit war die Schutzfunktion des Staates das Erste, was da war. Wenn wir uns die Philosophen anschauen, die moderne Staatlichkeit gedacht haben, dann war natürlich immer das Ziel, dass der Mensch Rechtssicherheit hat, dass er nicht von seinem Nachbarn einfach verprügelt werden darf, dass man ihm sein Eigentum nicht wegnehmen kann. Da musste eine Instanz geschaffen werden, die das gewährleistet. Das war die Wurzel moderner Staatlichkeit. Dann hat man aber gelernt, dass der Staat selber auch zur Bedrohung werden kann. Das war, glaube ich, die ganz schlimme Lektion des Dritten Reiches. Und dann hat man sich eben überlegt, dass man einmal auf der Ebene des einfachen Rechts, sowas wie das Strafrecht braucht, das bürgerliche Recht braucht, was sozusagen das Verhältnis der Bürger untereinander regelt. Aber dass man auch Instrumente braucht, um, sagen wir mal, vor Übergriffigkeiten des Staates die Bürger zu schützen. So, was bedeutet das jetzt in der konkreten Situation in Dresden? Also zunächst einmal muss man ja sagen, wir haben ja kein Defizit an Rechtsnormen, sondern wenn ein Mensch einen anderen krankenhausreif schlägt, und zwar erstmal völlig unabhängig davon, ob das aus politischen Motiven oder sonstigen Motiven stattfindet, dann ist es eine Straftat. Also das ist ja völlig klar, dass es inakzeptabel ist, dass ein Mensch den anderen aus welchen Motiven auch immer zusammenschlägt. Das heißt, natürlich finden jetzt Ermittlungen statt. Einer der Täter jedenfalls hat sich ja jedenfalls auch schon gestellt. Da findet jetzt staatsanwaltschaftliche Ermittlungen statt. Der wird dann wenn die Beweismittel und so weiter ausreichen im rechtsstaatlichen Verfahren, wird er dann auch eine empfindliche Strafe bekommen. Und das muss auch so sein. Und die andere Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist ja vielmehr, welche Präsenz muss der Staat zeigen, um stärker abschreckend zu wirken? Also, dass es am besten gar nicht erst dazu kommt, dass Leute Plakate abreißen, Wahlkreisbüros beschmieren oder gar eben Menschen Gewalt androhen oder eben auch verprügeln. Und da müssen wir jetzt diskutieren, ob es bessere Schutzkonzepte braucht, ob man mehr Präsenz beispielsweise von Polizei auch in Einkaufszonen oder so hat, wo ja dann häufig die Infostände der Parteien im Wahlkampf sich bestehen. Das finde ich, das sind alles Debatten, die muss man am besten auch mit den Sicherheitsbehörden vor Ort führen, die die Lagen und die Gefährdungen kennen. Lage in Dresden ist vielleicht ein bisschen andere als in Mainz. Und da sollte man, glaube ich, nicht alles über einen Kamm scheren.
Ist das eine Straftat wie jeder andere auch, wenn in einem Wahlkampf Menschen angegriffen wird? Erstmal ist es das natürlich vom Gesetz, aber darf es das sein?
Entschuldigung, Herr Becker, ich wollte gar nicht gesagt haben, es ist eine Straftat wie jeder andere auch. Ich wollte nur sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir hier eine Strafrechtslücke haben, sondern es ist völlig klar, es ist eine schlimme Straftat. Der Mensch wird bestraft werden, da kann man sicher von ausgehen.
Ich wollte nur mal auf die Folgen zu sprechen kommen. Wenn Menschen sich nicht mehr trauen, für eine Partei Wahlkampf zu machen, sind die Folgen vielleicht ein bisschen andere als bei sonstiger Gewalttaten. Also muss es zwangsläufig aus den Augen des Verfassungsrechts so sein, dass man so eine Straftat wie jeder andere behandelt? Oder könnte man da auch verfassungsrechtlich anders drauf schauen?
Man muss eben sehen, dass eine derartige Straftat eine Situation der Angst schafft, die Menschen, die sich gerne politisch engagieren würden, die eben aktiv sind und Wahlkampfplakate kleben, dass die dann zu Hause bleiben und das nicht mehr tun. Und dann sind wir an der Position, an der Stelle, die Herr Buschmann angesprochen hat, dass wir eine Demokratie ohne Demokraten haben. Wir brauchen ja Leute, die sich engagieren, die nach vorne gehen und die keine Angst haben. Von daher ist die Folge einer derartigen Tat tatsächlich etwas, was die Demokratie beschäftigt. Also wir sind da nicht nur in der Dimension mit dem Strafrecht umzugehen, sondern der Gedanke muss weitergehen, wie steht es um unsere Demokratie, wenn Menschen, die sich engagieren, Angst haben müssen. Das darf nicht sein, weil dann funktioniert das nicht, was wir brauchen, nämlich der Austausch der Meinungen, auch der strittige Austausch der Meinungen.
Aber was kann man konkret tun, Herr Buschmann?
Also das Strafrecht ist ja ein Feld und es ist auch so, dass wir in den vergangenen Jahren da das Instrumentarium erweitert haben. Denken Sie an das Phänomen der sogenannten Feindeslisten. Da sind im Internet Listen von Menschen, häufig politisch aktiven Menschen, aufgetaucht, die dann versehen wurden mit Kommentaren, denen sollte man doch mal einen Besuch abstatten. Und damit war eine Bedrohungssituation geschaffen, weil damit natürlich gemeint war, Menschen, die auf dieser Liste stehen, die sollen sich nicht mehr sicher fühlen. Da wurde versucht, die einzuschüchtern. Deshalb hat man dieses Phänomen, das man vorher nur schwer strafrechtlich erfassen konnte, ausdrücklich unter Strafe gestellt. Also wir haben auch strafrechtliches Instrumentarium erweitert. Es gibt aber auch andere Dinge, beispielsweise, ich fände es sehr gut, wenn man es auch Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern erleichtern würde, beispielsweise auch Auskunftssperre für ihre Adressen einzurichten. Das klingt jetzt sehr klein, aber natürlich ist es so, dass das eigene Zuhause, die eigene Wohnung, der eigene Wohnsitz, da wo man nicht nur selber lebt, sondern auch die Familie, das ist natürlich etwas besonders Schutzwürdiges. Und dass es Menschen gibt, die dann sagen, also ich möchte gar nicht, dass jeder mehr oder weniger mit wenig Aufwand herausfinden kann, wo ich wohne, weil ich mich da einfach sicherer fühle. Das muss man, finde ich, akzeptieren. Und das ist noch viel zu kompliziert. Das wird in jeder Kommune anders gemacht. Deshalb arbeiten wir beispielsweise auch an solchen Dingen dran. Und wenn man das kombiniert, also die großen Dinge des Strafrechts, gibt es also neue Bedrohungsphänomene, die dafür sorgen, dass sich Menschen unsicher fühlen. Darauf muss man reagieren. Was kann man an konkreten Verbesserungen erreichen, damit die Menschen in ihren Wünschen, was sie sich wünschen würden, um sich sicherer zu fühlen, ihnen auch verwaltungstechnisch entgegenzukommen, das müssen wir tun. Und das Allerwichtigste ist, glaube ich, weil wir ja da an Symptomen kurieren, ist, dass wir jederzeit als ganz, ganz breite Mehrheit in diesem Land immer klar machen, dass Gewalt in keine politische Auseinandersetzung gehört. Wir können uns streiten, wir können jedes Argument auf den Tisch legen, aber wir dürfen nicht Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung akzeptieren. Das heißt, wir müssen das natürlich nicht nur rechtlich ächten, sondern wir müssen, glaube ich, auch jederzeit klar machen von der Erziehung, wenn wir beim Nachbarn sehen, der meint, dem oder derjenigen Politikerin müsste man vielleicht mal eins auf die Glocke geben, dass wir sagen, Mensch, ich verstehe, dass du dich ärgerst, aber ganz ehrlich, das wollen wir nicht, weil das kennen wir aus unserer Geschichte. Im Dritten Reich haben die Parteien irgendwann selber angefangen, ihre eigenen paramilitärischen Gruppen aufzubauen, um sich angeblich zu schützen. Das wollen wir alles nicht mehr sehen, sondern das Gewaltmonopol liegt beim Staat und nirgendwo sonst.
Sie haben den Vorteil, Frau Nussberger, als Wissenschaftlerin auf all das zu schauen. Tut der Staat aus Ihrer Warte genug, um genauso eine Atmosphäre zu schaffen, wie Herr Buschmann das gerade beschrieben hat?
Der Staat ergreift eine Vielzahl von Maßnahmen, aber das Problem liegt natürlich tiefer. Wir müssen ja fragen, warum fangen Jugendliche, 17-Jährige, 18-Jährige, was wir jetzt gehört haben, an tatsächlich Leute, die einfach nur Plakate aufhängen, die ja einfach nur sagen, wir sind politisch aktiv, das damit demonstrieren, dass die die tätlich angreifen. Das tun die Menschen, haben sie über lange Jahre nicht getan. Jetzt tun sie es. Woran liegt das? Also ich glaube, wir müssen eben dann zusätzlich zu diesen Maßnahmen auch einen Schritt zurücktreten und fragen, ist das Klima nun ein anderes geworden? Und wenn ja, woran liegt es, dass das Klima ein anderes geworden ist? Und das liegt wahrscheinlich auch an der Härte der politischen Auseinandersetzung und auch an der so grundlegenden Fundamentalkritik, dass man den anderen nicht mehr bestehen lässt, dass man nicht akzeptiert, dass andere andere Meinungen haben, sondern dass man die anderen weghaben will. Und da glaube ich, das ist vielleicht dann nicht nur die Justiz, sondern das ist dann eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber ich finde schon, dass so eine Tat aufrütteln muss, zu fragen, warum machen diese jungen Menschen das?
Herr Buschmann, wir sind mittendrin im Thema wehrhafte Demokratie. Dazu gehört zum einen effektiver Schutz seiner Politikerinnen und Politiker und auf der anderen Seite auch seiner Institutionen. Wir haben die Rolle des Verfassungsgerichtes angesprochen, eine sehr mächtige Einrichtung, die über die Einhaltung dieser Artikel wachen soll. Beispielsweise die Würde des Menschen ist unantastbar. Es gibt, darüber haben wir auch gesprochen, negative Erfahrungen in anderen Demokratien, wo an dieser Stellung von Verfassungsgerichten gerüttelt wurde. Jetzt gibt es hier in Deutschland zwischen der Ampel und der Union Gespräche, das Verfassungsgericht stärker zu schützen. Wo stehen Sie da bei diesen Gesprächen? Schaffen Sie das noch vor der nächsten Bundestagswahl?
Also erstmal, ich finde, das zeichnet uns aus, dass wir dieses Gespräch jetzt führen. Das sah ja mal eine Zeit lang kritischer aus, aber ich glaube, das zeichnet seriöse Demokraten aus, dass sie das Phänomen besprechen, weil es ist objektiv vorhanden. Schauen wir nach Polen, schauen wir nach Ungarn, schauen wir auf die Debatten über die sogenannte Justizreform in Israel. Ich war im Februar letzten Jahres dort. Ich habe mit Esther Hayut, der Präsidentin des obersten Gerichtshofes, dort gesprochen, habe mir persönlich beschreiben lassen, wie sich auch das Klima im Land dadurch verändert hat, dass die Regierung eben nach der Unabhängigkeit der Justiz greift. Und das ist schon sehr beeindruckend. Und dann war ja die Frage, die viele Expertinnen und Experten auch gestellt haben, ist, wie wäre das, vielleicht ist es derzeit nicht der Fall, aber wenn eines Tages eine Mehrheit auch in Deutschland nach der Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts greifen würde. Und dann kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, dass das mit Mitteln des einfachen Gesetzes relativ schnell möglich ist, weil sehr viel der Arbeitsweise unseres Bundesverfassungsgerichts in einem einfachen Gesetz, dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz, geregelt ist. Und das kann man mit einfacher Mehrheit ändern. Und daraus erwuchs der Gedanke, lasst uns doch mal überlegen, welche wichtigen, tragenden Strukturprinzipien, die dieses erfolgreiche Verfassungsorgan so wichtig gemacht hat und auch so erfolgsfähig gemacht hat, übernehmen wir von der Ebene des einfachen Gesetzes auf die Ebene des Verfassungsrechts. Und das ist nicht völlig neu, sowas gab es schon mal. Denken Sie an sowas wie die Verfassungsbeschwerde. Die stand ursprünglich mal im einfachen Gesetz. Na, sonst kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass die nicht im Grundgesetz steht. Aber das hat man 53 Mal ins Bundesverfassungsgerichtsgesetz geschrieben und hat dann Ende der 60er gesagt, das ist eigentlich so wichtig, darauf wollen wir niemals mehr verzichten, das wollen wir in die Verfassung übernehmen. Und so sprechen wir jetzt auch darüber. Ich will eins sagen, Journalisten interessieren sich ja dann immer so für die Details. Wir haben uns verabredet, diese Gespräche erstmal diskret zu führen. Deshalb will ich da jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, sondern wichtig ist, dass wir da zu einem guten Ergebnis kommen und das möchte ich nicht gefährden.
Ist ja aber auch die Pflicht von Journalisten, dann sich für die Details zu interessieren. Ist das aus Ihrer Sicht, Frau Nussberger, eine gute Idee, das Verfassungsgericht unter einen stärkeren Schutz zu stellen, wenn man Verfassung, das in die Verfassung schreibt, braucht man diese Zweidrittelmehrheit, die kann man so leicht nicht erreichen. Also sind Sie dafür?
Also wenn wir hier ja über 75 Jahre Grundgesetz sprechen, dann können wir sagen, dass sich diese Institution wie kaum eine andere bewährt hat. Sie hat ja auch ein 80-prozentiges Vertrauen der Bevölkerung. Und deshalb, ja, wir müssen sie sichern. Wir sehen, dass sie gefährdet ist. Also ich hatte vorhin ja auch schon Beispiele erwähnt. Ungarn, Polen sind immer die klassischen Beispiele, wo man auch gesehen hat, wie schnell es gehen kann. Ich bin dafür, dass man bestimmte Regelungen, die jetzt im Gesetz stehen und für selbstverständlich erachtet werden, tatsächlich ins Grundgesetz aufgenommen werden. Jetzt ist die Regelung extrem schlank. Schlanke Regelungen sind immer schön, aber hier fehlt tatsächlich eine Sicherung. Es ist noch nicht mal festgehalten im Grundgesetz, dass die Richterinnen und Richter eine juristische Ausbildung haben müssen. Sie könnten sich vorstellen, dass da Leute hineingewählt werden, die tatsächlich dann etwas anderes machen als Verfassungsrecht. Und dass die zwei Senate getrennt agieren. Also da könnte, und damit kann man eben mit verfahrensrechtlichen Änderungen kann man sehr schnell diese Erfolgsgeschichte abbrechen.
An welche Regelungen würden Sie noch denken, die man in den Verfassungsrang geben sollte?
Ja, zum Beispiel auch die Beendigung des Mandats nach 12 Jahren. Also wir sehen, dass es auch Systeme gibt, die lebenslang Richter wählen. Und ich finde das eine sehr problematische Geschichte, wenn einzelne Personen über wirklich Dekaden hinweg das Verfassungsgeschehen bestimmen, wie jetzt zum Beispiel am Supreme Court in den USA, wenn etwas so festgezurrt werden kann durch Personalauswahl. Also ich denke, das wären schon Punkte, die man ins Grundgesetz aufnehmen sollte. Der schwierigste Punkt ist sicherlich die Wahl. Die Einzelheiten der Wahl, wie detailliert man das dann bestimmen soll. Denn auch wenn man eine Zweidrittelmehrheit vorsieht, schafft man eine Regelung, die zu Schwierigkeiten führen kann, wenn dann eben eine Blockade besteht. Und wir sehen auch in anderen Systemen, dass Verfassungsgerichte keine Richterinnen bekommen, weil sich die Politik gegenseitig blockiert. Und da Art Erpressungsversuche stattfinden, wenn du nicht den, dann ich nicht die, und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und wir wissen auch, bei uns hat sich ja über lange Jahre sehr vorsichtig entwickelt, die Praxis war gut, die Theorie nicht, und da muss man dann sehen, wie man es jetzt im Grundgesetz neu festlegen kann.
Das ist also mit Sicherheit eine der wichtigsten Herausforderungen, zu schauen, wer dann in Verfassungsgerichte kommt, also Personalfragen. Herr Buschmann, Sie haben in dem Zusammenhang gesagt, dass dieses Gesetz in einem geordneten Verfahren erlassen werden soll und man solle die Verfassung nicht übereilt ändern. Haben Sie denn die Befürchtung, dass das passieren könnte, dass man zu schnell die Verfassung ändert? Oder ist nicht gerade höchste Zeit dafür?
Also in Bezug auf dieses Thema glaube ich, die Gefahr besteht nicht, weil wir ja nicht erst seit gestern angefangen haben, die Themen auszuleuchten. Also die Debatte unter Expertinnen und Experten, das Verfassungsrecht läuft ja schon einige Jahre, weil man jetzt nicht aufgrund irgendwelcher aktueller Wahlergebnisse begonnen hat, darüber nachzudenken, sondern als wir beobachten konnten, wie bei unserem unmittelbaren Nachbarn in Polen systematisch Schritt für Schritt die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts eingeschränkt worden ist, gab es die Ersten, die gesagt haben, Mensch, das kann doch nicht sein, dass das bei uns auch möglich wäre. Und teilweise ist es sogar so gewesen, dass einige, die solche Dinge gemacht haben, mit dem Finger nach Deutschland gezeigt haben und gesagt haben, sowas wäre in Deutschland auch möglich. Deutschland ist eine traditionelle Demokratie, also kann es doch so schlimm nicht sein. Und das hat bei vielen hier dazu geführt, darüber nachzudenken. Jetzt haben wir eine ganze Reihe auch von Aufsätzen, wissenschaftlicher Art, publizistischer Art. Es gab viele Kolloquien in Deutschland. Wir setzen also nicht bei Null auf, sondern haben sehr viele gute Vorarbeiten. Der Bundesrat hat dort auch Vorbereitungen gemacht. Also ich glaube, dass das schon sehr durchdacht sein wird, was wir vorschlagen werden. Und dann ging es mir bei dieser Ansage um eines: Die Verfassung und ihre Würde gebietet ist, dass man da nicht irgendwie so mit kurzen Rückmeldefristen und abgekürzten Gesetzgebungsverfahren vorgeht, sondern dass wir ein ganz geordnetes, transparentes Verfahren machen, das auch, sagen wir mal, genügend Zeit lässt für die Öffentlichkeit, sich mit diesen Vorschlägen auseinanderzusetzen. Denn nur weil ich gesagt habe, dass wir das im Moment diskret bearbeiten, heißt das ja nicht, dass der Vorschlag, wenn er einmal da ist, nicht auch in der Öffentlichkeit auch strittig diskutiert werden soll. Also Gutes kann auch immer noch besser werden. Das ist ja gerade Sinn und Zweck des Gesetzgebungsverfahrens und das gilt natürlich auch für Verfassungsänderungen.
Stand heute wäre es dann die 68. Änderung des Grundgesetzes, also weniger als einmal pro Jahr wurde an das Grundgesetz rangegangen. Ist das viel oder wenig?
Aus meiner Sicht ist es sehr viel. Also wenn Sie denken, zum Beispiel in Japan ist ja die Verfassung in ähnlichen Umständen, also auch nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, auch unter Direktion eben der Okkupationsmacht der USA zum damaligen Zeitpunkt verabschiedet worden. Und die ist bisher noch kein einziges Mal geändert worden. Und die US-Verfassung aus dem 18. Jahrhundert, ich weiß nicht mal genau, 30 Mal oder so in diesen vielen Jahren. Das heißt, wir haben immer ganz gern an der Verfassung herumgedoktert und immer wieder etwas geändert und meistens, ja, zumindest der Grundrechtsteil, zumindest nicht sprachlich verbessert. Also wir waren perfektionistisch. Am Anfang 1949 hatte man den Mut zur Kürze, den Mut auch wirklich etwas, bestimmte Formulierungen hinzuwerfen, um dann zu sehen, wie sie sich entwickeln. Und jetzt ist man eher dazu geneigt, alle Details ins Grundgesetz aufzunehmen. Ich zeige es meinen Studierenden immer in der ersten Vorlesung und sage, ihr habt Eigentum verpflichtet, den kürzesten Absatz mit zwei Wörtern. Und dann schaut euch mal in Artikel 13 an und vergleicht.
Man ist schnell bei der Frage, bei diesen Verfassungsänderungen, was eine Verfassung eigentlich leisten soll. Wir hatten ein Änderungsgesetz, mit dem die sogenannte Schuldenbremse in die Verfassung mit aufgenommen wurde. Herr Buschmann, war das aus der heutigen Sicht klug, dass man so etwas in den Verfassungsrang hebt?
Also ich würde das uneingeschränkt mit Ja beantworten. Und zwar, weil wir auf einem verfassungsrechtlichen Befund aufgesetzt haben, den übrigens das Bundesverfassungsgericht selber gestellt hat. Wir hatten ja in den Vorgängerregelungen beispielsweise die sogenannte goldene Regel, die jetzt einige wieder sozusagen als etwas ganz Modernes verkaufen, dass man sagt, ja, der Staat soll so viel Schulden machen, wie er Investitionen tätigt. Und das klingt erstmal sehr modern, aber der staatliche Investitionsbegriff ist halt ein anderer als der bei einem Unternehmen. Das kann auch gar nicht anders sein, weil es sich um unterschiedliche Dinge handelt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat mal in einer Entscheidung ausdrücklich gesagt, dass sich diese Regel nicht bewährt hat, um den unbändigen Drang des Gesetzgebers nach immer weiterer Verschuldung effektive Grenzen zu setzen. Und das Bundesverfassungsgericht ist natürlich jetzt kein klassischer politischer Akteur, aber es hat in dieser Entscheidung durchblicken lassen, also wenn ihr daran etwas ändern wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich die Verfassung nachschärfen. Und ich will nur eins sagen, ein zu viel an Schulden kann sehr gefährlich sein. Wir erinnern uns alle noch an die europäische Staatsschuldenkrise, die Eurokrise, die hat uns viele Jahre sehr beschäftigt und das war die Folge von zu viel Staatsverschuldung. Und deshalb hat sich dann die Politik in einem ganz breiten Konsens entschieden, wir brauchen dort effektivere Instrumente. Und wenn Sie sich das Ziel anschauen, das damit verfolgt wurde, also Währungsstabilität zu gewährleisten, Verschuldung effektiv zu begrenzen, funktioniert es ja auch ganz gut. Das ist für die Politik manchmal anstrengend, weil wir Prioritäten setzen müssen. Und schöner wäre es, das anders lösen zu können. Aber es zwingt uns dazu, Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe vom, wenn Sie so wollen, dem politischen Wettbewerbsrecht, was ja die Verfassung auch ein bisschen ist, nämlich den Debattenspielraum so zu begrenzen, dass nichts Absurdes am Ende daraus kommt.
Herr Nussberger, ich habe die Frage gestellt, was eine Verfassung leisten soll. Gehört Finanzpolitik, gehört Haushaltspolitik in eine Verfassung?
Ja, da gibt es immer unterschiedliche Vorstellungen, was alles überhaupt in eine Verfassung hineingehört. Schon wenn Sie sich den Umfang der verschiedenen Verfassungen anschauen, die portugiesische Verfassung ist wahrscheinlich doppelt so lang wie die deutsche. Also manche denken, es müsste sehr viel mehr auf verfassungsrechtlicher Ebene festgelegt sein. Und Sie haben es selber angesprochen, dass der Haupteffekt ist eben, dass man nur sehr schwer ändern kann. Also man muss eine sehr große politische Mehrheit dann haben. Aber es hat auch natürlich einen symbolischen Charakter. Ob etwas für so wichtig befunden wird, dass es in die Verfassung kommt. Und das ist ja auch eine gewisse Usurpation, dass die jetzige Generation, der nächsten Generation, es ist ja für längere Zeit gedacht, etwas mitgibt und sagt, das geben wir euch, daran müsst ihr euch halten. Das könnt ihr nicht einfach so abändern. Und deshalb muss man schon gut nachdenken, was man in die Verfassung aufnimmt, welche Teile. Und 1949 war man eher zurückhaltend, würde ich sagen. Jetzt hat man, wenn man es jetzt neu machen würde, würde man wahrscheinlich noch sehr viel mehr reinschreiben. Aber das Schöne ist, dass dieses Gesetz, und das ist auch zum 75. Geburtstag ein Lob, gewachsen ist mit der Gesellschaft. Es hat sich immer wieder angeschmiegt und angepasst. Man konnte auch die digitale Welt noch hinein interpretieren, in den Grundrechten damit umgehen. Das ist dann das Besondere, was wir hier haben.
Andererseits ist es ja so, dass es bestimmte Artikel in der Verfassung gibt. Da gibt es kein politisches Gezerre darum. Das ist im Prinzip breiter Konsens. Wenn wir jetzt beim Thema Schuldenbremse sind, da erleben wir ja seit einigen Jahren dann doch so etwas wie ein politisches Gezerre. Und schadet so etwas da nicht dem Ansehen des Grundgesetzes allgemein? Sie haben gerade gesagt, das Verfassungsgericht hat eine Anerkennungsquote von 80%. Das liegt ja eben auch daran, über was es zu entscheiden hat. Wenn es jetzt über solche politischen Fragen auch entscheiden muss, fürchten Sie nicht, dass das Grundgesetz mit in diesen Sog gezogen wird?
Also vor allem würde ich fürchten, dass das Grundgesetz in den Sog gezogen wird, wenn man solche Neuerungen, die man 2009 eingebracht hat, dann sehr schnell wieder ändert. Dass man so diese Beliebigkeit spürt, dann nehme ich was rein in die Verfassung, dann nehme ich es auch wieder raus. Also da würde ich denken, setzt man tatsächlich ein sehr schlechtes Zeichen. Wenn man sich dafür entschieden hat, dann sollte man auch nicht bei der ersten Verfassungsgerichtsentscheidung, die es dann mal ernst nimmt, gleich wieder alles ändern wollen.
Ich kann mich da anschließen. Wir haben ja die Erfahrung, das Bundesverfassungsgericht hat diese Regelung ja sehr streng interpretiert, strenger als manche erwartet haben. Und dem musste sich auch diese Regierung stellen. Mein Eindruck war nicht, dass die Bevölkerung empört war darüber, dass das Bundesverfassungsgericht diese Regelung so streng ausgelegt hat, sondern die Bevölkerung hatte die Erwartung, jetzt seht mal zu, wer damit zurechtkommt. Also es hat, so ist mein Eindruck, dem Bundesverfassungsgericht nicht geschadet.
Das Grundgesetz wird häufig auch mit dem Begriff Verfassungspatriotismus in Verbindung gebracht. Wieder die Frage, was soll eine Verfassung leisten? Dieser Begriff, den habe ich zumindest relativ früh schon in der Schule gelernt, dann im Studium auch später gelernt. Ist das aber aus Ihrer Sicht, Herr Buschmann, ein Begriff, der heute noch eine Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung erzielen kann?
Ja, also hinter der Idee des Verfassungspatriotismus, ich glaube, Dolf Sternberger hat diesen Begriff mal geprägt, steht ja der Gedanke, dass das kein technisches Dokument alleine ist, sondern dass wir auch, ja, ich sag mal, fast auch eine emotionale Bindung dazu aufbauen wollen, weil unter Patriotismus versteht man ja Heimatliebe. Und ich glaube, das, was damit zum Ausdruck gebracht werden sollte, ist nicht, dass wir unbedingt den Boden lieben sollten oder unsere positiven Gefühle auf so etwas wie der Nationalsozialismus hätte von Rasse gesprochen oder sowas projizieren sollte, sondern dass wir eigentlich stolz auf das sein sollte, was es da an Regelwerk gibt. Ein Regelwerk, das jedem Menschen Würde zuspricht, das jedem Menschen Grundrechte zubilligt, das den Staatsbürgern ermöglicht, selber Anteil zu haben an der Staatsgewalt, indem man zur Wahl geht, indem man sich selber zur Wahl stellt, dass es diese Regeln sind, die im Grundgesetz umschrieben sind, auf die wir stolz sein sollten und daran mitwirken sollten, dass diese Demokratie gelingt. Und der Gedanke, ob man den jetzt Verfassungspatriotismus nennt oder anders nennt, ich glaube, der ist einfach unverzichtbar. Denn nochmal, wenn man das Grundgesetz als so eine Art Lochkarte oder Computerprogramm bezeichnet, wo irgendwie eine Maschine mitprogrammiert ist, die dann funktionieren soll. Und wir schauen uns das von außen als Bürger an und sind ein bisschen, soll man sagen, enttäuscht, wenn das nicht reibungslos funktioniert. Ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise. Und das soll, glaube ich, der Begriff Verfassungspatriotismus zum Ausdruck bringen. Wir sollen selber daran Anteil haben. Wir sollen da selber Freude dran haben. Wir sollen auch ein bisschen stolz sein auf das Gelingen und deshalb auch selber etwas zum Gelingen beitragen wollen.
Frau Nussberger, kann sowas gelingen, dass eine Verfassung auf eine Gesellschaft einwirkt? Juristen sind ja manchmal ein bisschen weit weg. Ne? Man sagt ja auch so, in der Regel dauert so 10 bis 15 Jahre, bis sich so gesellschaftliche Entwicklungen in den Gesetzen wiederfinden. Auf der anderen Seite, ist es nicht genau der Anspruch einer Verfassung, dass man sagt, man möchte auf eine Gesellschaft einwirken, oder überhöht man den Anspruch an so ein Grundgesetz?
Ich denke schon, dass die Verfassung insofern wirklich ein wenn man so sagen kann, ein glückliches Händchen hatte, vieles zu lenken im Staat. Also ich denke, dass die Mehrzahl der Menschen tatsächlich Artikel 1 Grundgesetz wirklich auswendig kann. Das ist ins Bewusstsein der Menschen eingegangen. Es sind auch Begriffe gebildet worden, wie informationelle Selbstbestimmung, die den Menschen auch sehr wichtig sind, die sie auch begleitet haben auf einen Weg ins digitale Zeitalter. Da finde ich, war dieses Grundgesetz wirklich ein Glücksgriff. Aber es fällt mir auf, und vielleicht die Frage auch an Sie, Herr Buschmann, dass jetzt plakatiert wird. Groß, in Köln jedenfalls habe ich Plakate gesehen, mit glücklich blickenden Menschen, die sagen, das Grundgesetz, ich feiere mit oder so. Dann habe ich mir gedacht, okay, man sieht, die Menschen sind überzeugt von diesem Text, aber trotzdem hat der Staat das Gefühl, er muss diesen Text auch noch bewerben. Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, ich weiß auch nicht, von wem die Aktion kommt, vielleicht ist es auch eine Kölner Aktion, aber es fällt mir auf, dass man sozusagen nicht schläft, dass man das Grundgesetz wach halten will. Und deshalb sitzen wir ja auch hier. Also wir feiern, wir halten jetzt dieses 75-jährige Jubiläum hoch. Wir wollen auch die Menschen alle einbeziehen. Das tut der Text auch. Der Text bezieht jeden Einzelnen ein. Und deshalb, ja, ich würde schon sagen, dass da eine Grundlage für diesen Patriotismus ist.
Herr Buschmann, ich würde zum Schluss gerne doch noch mal auf zwei Aspekte eingehen. Das Grundgesetz besteht aus vielen Artikeln, Demonstrationsfreiheit, Religionsfreiheit. Das ist auch etwas, was uns erfolgreich gemacht hat, was unsere liberale Gesellschaft geprägt hat. Andererseits erleben wir jetzt, dass genau diese Rechte auch ganz häufig ausgenutzt werden. Ein Thema sind die Islam- oder islamistischen Demonstrationen, die wir haben, wo ein Kalifat gefordert wird, auch in meiner Heimatstadt Essen beispielsweise. Läuft man nicht Gefahr, dass solche grunddemokratischen Rechte immer weniger an Akzeptanz erlangen, wenn solche Bilder in die Medienöffentlichkeit geraten und die Leute sich fragen, wofür wird da eigentlich demonstriert?
Also man muss folgendes Spannungsverhältnis sehen. Also einerseits ist das Grundgesetz wehrhafte Demokratie. Wir haben Elemente wie das Parteienverbot, wir haben Elemente wie den Entzug von Grundrechten, wenn Leute es unternehmen, wirklich tätig zu werden, um die Ordnung des Grundgesetzes zu beseitigen. Auf der anderen Seite sagt das Grundgesetz, na ja, das Wichtigste in der Demokratie ist eigentlich, dass öffentlich erstmal jede These diskutiert werden kann. Und wir haben eine ganz wichtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das war die Wunsiedel-Entscheidung. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, der erste Zugang selbst für verrückte und wirre Thesen ist, auch für Thesen, die sich gegen die Ordnung des Grundgesetzes richten, ist erstmal, dass im öffentlichen Diskurs diese Sachen höchstwahrscheinlich aussortiert werden. Jetzt erleben wir aber auch Folgendes, dass sich die Gesellschaft durch bestimmte Phänomene bedroht fühlt. Wir haben islamistisch inspirierten Terrorismus. Und wenn natürlich jemand auf offener Straße, ich sag mal, sagen würde, ach, wie schön, wenn der Kaiser wieder da wäre, dann würden wir sagen, was für ein armer Irrer. Wenn jemand aber sagt, ich möchte das Kalifat haben und das dann in Verbindung bringen mit diesen realen terroristischen Bedrohungen, dann entsteht natürlich die Sorge, dass man diese Gefahr, die aus solchem Denken entstehen kann, unterschätzt. Und deshalb ist mir ganz wichtig, es muss sich, glaube ich, niemand Sorgen machen, dass wir das unterschätzen. Ich kann das sagen, in meiner Ermittlungsbehörde, dem Generalbundesanwalt, nimmt die Ermittlungsarbeit gegen islamistisch inspirierten Terrorismus ganz großen Raum ein. Aber was wir eben nicht tun sollten, ist vor sozusagen diesem Denken ein Stück weit einzuknicken, indem man demokratische Rechte vorschnell einschränkt. Meine persönliche Meinung ist, wer der Meinung ist, dass das Kalifat eine gute Idee ist, dem stehen ja auf der Welt andere Ordnungen zur Verfügung. Der möge sich gerne dann dieses Land aussuchen. Das ist nur deshalb zu kurz gegriffen, weil die Menschen, die sich Sorgen machen, denken, dass diese Menschen sich aufmachen, um hier eine solche Ordnung zu errichten. Und da kann ich aber auch sagen, in dem Moment, wo es jemand unternimmt, wirklich tätig zu werden, zu Waffen greift, sich verabredet dazu, einen Anschlag zu unternehmen, dann haben wir alle rechtlichen Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen. Und deshalb möchte ich sagen, wir sind wehrhafte Demokratie, wir verteidigen das Grundgesetz gegen Linksextremismus, Rechtsextremismus, islamistisches Gedankengut, und das ist auch unsere Aufgabe.
Und wenn Reichsbürger
bestimmte Dinge fordern, dann ordnet man sie ja auch als eine kriminelle Vereinigung ein. Insofern.
Ja, wir haben ja das Prinz-Reuß-Verfahren, da haben wir ja eine solche.
Ich meine, insofern müssen sich auch die Islamisten überlegen, wenn man da auch einen anderen Staat fordert als den existierenden und man nicht in die Richtung gerät. Ich würde aber gerne auch noch einmal.
Ja, ich will nur eins sagen. In dem Moment, wo wir feststellen würden, dass die nicht nur sagen, ach, das Kalifat wäre toll, sondern Handlungen vorbereiten, um mit Gewalt oder in anderer Weise die Ordnung des Grundgesetzes zu beseitigen, haben wir alle rechtlichen Möglichkeiten und dann würden wir hier auch ganz robuste Maßnahmen anwenden können.
Nehmen wir an, das beobachten die Behörden ganz genau, ob da nicht schon eine Grenze überschritten wurde. Frau Nussberger, ich würde gerne noch mal auf eine Sache hinausgehen, weil eine Folge dieser Scharia-Demos ist ja auch, dass wiederum Rechtspopulisten sich ermutigt gefühlt haben, Hetze gegen Migranten zu äußern. Wir haben ein Demonstrationsrecht, wir haben ein Recht auf Religionsfreiheit. Wenn man, sagen wir mal, vielleicht auf das Negative draufschauen möchte, ist ja, dass solche Gegensätze dann auch sehr stark an die Öffentlichkeit kommen. Also wenn Leute aktiv für etwas demonstrieren, was vielleicht andere wiederum komplett ablehnen. Herr Buschmann hat gerade von diesen Gegensätzen gesprochen. Wie muss eine moderne, liberale Demokratie mit solchen immer sichtbareren Gegensätzen umgehen?
Also grundsätzlich müssen wir in der Gesellschaft Gegensätze aushalten. Wir sind alle unterschiedlich und wenn die Gegensätze sehr groß sind, müssen wir sie auch noch aushalten. Aber wenn sie in Gewalt umschlagen, und da haben wir dann die Grenzen, da müssen wir dann die Grenzen ziehen. Aber grundsätzlich können wir nicht Meinungsfreiheit gewähren nur für die Meinung, die wir gerne hören. Das macht keinen Sinn. Wir müssen Meinungsfreiheit gewähren für die Meinungen, die uns stören, die uns schockieren, aber eben immer dann die Grenze auch des Schockiertwerdens sehen und sagen, bis dahin und nicht weiter, wenn es in Gewalt umschlägt, wenn es in Hassrede umschlägt, wenn Menschen dadurch krank werden, dann dürfen wir die Grenzen klar ziehen.
Viele Menschen, so ist meine Beobachtung, beobachten das alles mit Sorge, was passiert, die Auseinandersetzung, diese Scharia-Demos. Was glauben Sie, was hat das für Folgen für die Demokratie? Wächst die Skepsis gegenüber der Demokratie oder kann man auch aus Verfassungssicht Dinge tun, mit Gesetzesänderungen Dinge tun, die den Glauben an einen demokratischen Staat wieder stärken?
Ich glaube nicht, dass die Gesetzesänderungen oder die Verfassungsänderungen da zentral sind, sondern dass wir es lebendig beweisen, dass es geht mit diesen Freiheiten. Wir müssen diese Freiheiten, wie ich sagte, aushalten, aber wir müssen zeigen, dass wir damit eine friedliche Gesellschaft ermöglichen. Den Deckel drauf und etwas nicht sehen wollen, ist keine sinnvolle Möglichkeit. Und viele Verfassungsänderungen auch nicht. Wir müssen mit dem, was wir haben, und wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Versammlungsfreiheit, wir haben Religionsfreiheit, wir haben auch zu all diesen Freiheiten Schranken. Das ist ein wunderbares Instrumentarium. Das hat uns bisher geholfen, immer einen Ausgleich zu finden, auch durch die sehr ausgeglichene Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und das müssen wir weiterführen.
Herr Buschmann, ich habe in der Anmoderation die Frage gestellt, ob das Grundgesetz noch zeitgemäß ist. Der Jubilar, der mit 75 bisschen in die Jahre gekommen ist, aber doch noch relativ rüstig wirkt. Wir haben jetzt viele Aspekte diskutiert, Ansprüche formuliert, wie eine Verfassung sein soll. Wie lautet am Ende jetzt Ihr Fazit? Ist das Grundgesetz noch gut genug? Haben wir noch all die Instrumente zur Verfügung, um die Demokratie und die Demokraten mit dieser Verfassung zu schützen?
Ja, also das Grundgesetz ist eine fantastische Verfassung, aber wie jede funktionierende Verfassung brauchst du die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, jedenfalls dann, wenn es eine demokratische Verfassung ist. Und deshalb, wie gesagt, mein Appell, das Grundgesetz lädt die Bürgerinnen und Bürger nicht dazu ein, sich zurückzulehnen und passiv zu beobachten, was so passiert, sondern wir alle sind der Staat, wir alle formen die Demokratie, wir alle müssen ein Stück zum Gelingen der Ordnung des Grundgesetzes beitragen.
Ein schöneres Schlusswort hätte es nicht geben können. Diese Aufforderung, Herr Minister Buschmann, Frau Professorin Nussberger, vielen Dank für die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause, vielen Dank für Ihr Interesse bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.